MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.
Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Übelkeit. Mehrere Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Migräne. Auch weltweit gilt sie als eine der häufigsten Schmerzerkrankungen. Eine Migräneattacke kann mehrere Stunden, im Extremfall auch mehrere Tage anhalten. Mit einer Kopfschmerztablette ist es dann häufig nicht getan. Jahrelanges Ausprobieren führt für viele Patientinnen und Patienten irgendwann zu Linderung. Doch woher kommt Migräne? Was passiert im Kopf und welche Medikamente helfen da wirklich? Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé, liefern dabei Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé.
Hallo Frau Böttcher.
Ja, bevor wir auf unser eigentliches Thema, die Migräne, zu sprechen kommen, wünsche ich mir einen kleinen Corona-Kompass zum Auftakt des Herbstes quasi. Man muss ja gar kein Prophet sein, um zu prognostizieren, dass die Atemwegserkrankungen in den kommenden Wochen wieder die ein oder andere Dienstplanänderung bedingen. Aber wie sieht's aus mit Covid-19? Subjektiv aus dem Bekannten- und Freundeskreis gab es wieder gehäuft Infektionen. Aber was sagt der Virologe? Ist es ein Thema aktuell?
Ja und nein. Also aus dem Bekannten- und Freundeskreis vernehme ich, dass sich keiner mehr testen lässt. Auch bei uns ist es so, dass die alten Tests verfallen sind und schon stapelweise auf den Schränken liegen für alle Fälle. Man weiß ja nie, wann die nächste Pandemie kommt. Na, Spaß beiseite, es ist so, die Infektionen nehmen natürlich zu im Herbst. Corona hat sich noch nicht richtig als saisonale Erkrankung etabliert, aber es gibt natürlich trotzdem immer eine Häufung in den kalten Monaten und zugleich natürlich dann, wenn die Schulferien zu Ende sind. Also das wird auch jetzt schon beobachtet. Das Robert-Koch-Institut berichtet es von der letzten Woche, dass da schon die Atemwegsinfektionen zugenommen haben. Natürlich wie immer, wenn überall in Deutschland die Schule wieder losgeht. Das sage ich auch deshalb ein bisschen, weil die Schulschließungen nach Corona ja ein umstrittenes Thema wurden. Es ist völlig klar, dass das Ganze drumherum der Schule, also Kinder in die Schule bringen, die Kontakte zu Hause und was da so alles passiert, natürlich die Infektionszahlen erhöht. Ich sage das mit Blick auf die nächste Pandemie, nicht, dass die Leute dann sagen, das mit den Schulschließungen war doch schon damals Unsinn. Ja, und was da auch hochgeht, sind im Moment gerade ganz konkret die Anteile der Coronavirus-Infektionen, also SARS-CoV-2, das Pandemievirus. Es ist im Moment so, dass Nummer eins immer noch die Schnupfenviren sind, die sogenannten Rhinoviren. Und auf Platz zwei gerade am Aufholen sind die Coronaviren. Ob das jetzt eine Riesenwelle gibt mit Corona nochmal oder ob das irgendwie im Konzert der Schnupfen und sonstigen Erkältungsviren irgendwie untergeht, das kann man jetzt noch nicht vorhersagen.
Wir sind ja nun alle Hobby-Virologen. Welche Variante grassiert denn gerade?
Oh weh, also nach Robert-Koch-Institut, das muss man ein bisschen einschränken, weil das natürlich nur kleine Datenmengen sind, die haben. Die kriegen inzwischen nur noch wenig Proben geschickt und von denen wird ein kleiner Teil dann auf die Varianten untersucht. Soll es so sein, dass KP311 im Moment die richtige Variante ist, die häufigste Variante ist mit etwa 40%. Das ist auch weltweit, muss man sagen, die dominante Variante, die also im Moment weltweit das Geschehen bestimmt. Jetzt muss man dazu sagen, wenn ich jetzt mal versuche zu rekapitulieren, es gab vorher natürlich KP3, dann gab es JN111, glaube ich, dann gab es JN111, dann gab es JN1 und dann BA286 und weiter weiß ich es nicht.
Nach Omikron hat man sich keine Mühe mehr gegeben mit den Namen, oder?
Genau. Also es ist letztlich doch so. Also das Omikron ist eigentlich ein neues Virus. Ich habe schon oft gesagt, ich hätte das am liebsten SARS-CoV-3 dann genannt, weil es nun wirklich anders ist. Mhm. Untertypen von Omikron, die verändern sich eben wahnsinnig schnell. Schneller als man gucken kann, sind dann neue Varianten unterwegs, wie bei allen Erkältungsviren. Also Erkältungsviren verändern sich einfach ständig, das lernt jeder in der Virologie-Grundvorlesung. Hier beobachten wir es eben genau und geben dann quasi jeder Variante einen neuen Namen. Ja, das kennt man aus der Autoindustrie. Wenn die neue Serien von Autos verkaufen wollen, haben die auch gleich wieder einen neuen Namen. Dabei sind es nur sogenannte Facelifts, wie das dann bei denen heißt. Also da brauchen wir uns wirklich, zumindest die Laien brauchen sich da nicht verrückt zu machen. Aber für die, die da totalen Spaß dran haben, sich aufzuregen über neue Varianten, gibt noch eine neue. Die heißt XEC. Die macht im Moment so ungefähr ein Fünftel in Deutschland aus, sagt das Robert-Koch-Institut auf Basis seiner sehr bescheidenen Daten. Und XEC nimmt gerade zu. Was auch immer das heißt, ob das dann in 2 Wochen immer noch zunimmt oder ganz vom Bildschirm verschwindet, weiß keiner. Das ist eine Variante, die entstanden ist aus 2 anderen, die sich vorher gebildet haben. Und alle miteinander sind Nachfahren, vielleicht für die, die die Anfangszeit von Omikron noch in Erinnerung haben. Damals gab es auch BA1 und dann kam ganz kurz BA2 und das verschwand gleich wieder. Dann kam BA4.5. Und gegen BA4.5 wurden dann auch Impfstoffe entwickelt. Und weil BA2 nur so einen kleinen Auftritt hatte, gibt es jetzt eben die 2. große Show, weil die Immunität gegen BA2 weltweit nicht so gut war, ist das quasi die Mutter aller Varianten, die jetzt heutzutage zirkulieren. Oder politisch korrekt, Mutter-Vater aller Varianten.
Sehr jetzt gut, Eltern.
Heute. Eltern, Halbeltern, also Elternteil aller Varianten, die jetzt zirkulieren.
Wie sieht es denn aus mit den Impfstoffen? Gibt es da eine Weiterentwicklung? Geht es da irgendwie voran oder ist Spritze immer noch das Mittel der Wahl?
Spritze ist das Mittel der Wahl. Die sind diesen Herbst auch angepasst worden. Es gibt eine angepasste Version der Impfstoffe, wo ich sehr zuversichtlich bin, dass es gegen die zirkulierenden Varianten insofern hilft, als der Anteil schwerer Infektionen deutlich gesenkt wird. Ich sag mal so mindestens 60% Schutzwirkung bezüglich der schweren Infektionen. Jetzt muss man sagen, schwere Infektionen, schwere Verläufe bei SARS-CoV-2-Infektionen sind eigentlich eine Rarität inzwischen geworden. Die allermeisten verlaufen ja normal. Man sieht es übrigens auch daran, dass die Zahlen der Intensivstationen und der Aufnahmen im Krankenhaus, die ja weiterhin beobachtet werden, unverändert sind. Also obwohl jetzt das Oktoberfest angefangen hat, obwohl die Kälte eingebrochen ist und diese Viren mehr sind, gibt es keine Zunahme der SARS-CoV-2-Behandlungsfälle in den Krankenhäusern. Das sagt schon fast alles, hätte ich gesagt. Aber ja, für diejenigen, die ein hohes Risiko haben, braucht man Impfstoffe, die wahrscheinlich dann jährlich neu angepasst sind. Und der diesjährige Impfstoff, zumindest nach Labordaten, sieht so aus, als würde der wirken.
Und die STIKO sagt Menschen ab 60, ne?
Ja, die STIKO ist da natürlich erstmal vorsichtig. Was ich gut finde in Deutschland, wir sind da ja schon seit Jahren eigentlich auf einem Sonderweg gewesen, dass man Kindern keine generelle Impfung mehr empfiehlt. Es ist, glaube ich, bekannt, dass ich von Anfang an das kritisch gesehen habe und die STIKO ist inzwischen da umgeschwenkt, hat damals viel Kritik aus USA bekommen, aber man muss heute sagen, weltweit ist eigentlich die Position, dass man erkannt hat, dass die Infektion von Kindern, zumindest mit den jetzt zirkulierenden, ja harmloseren Varianten, als Erstinfektion von SARS-CoV-2 nicht so was Schlimmes ist, dass man deswegen unbedingt jetzt eine Impfung bräuchte. Natürlich, wenn es so wäre, dass man Impfstoffe hätte, die also ganz einfach zu verabreichen sind, die von den Eltern akzeptiert werden, die man vielleicht in Kombination mit den üblichen Kinderkrankheiten impfen könnte, dann hätte das den Vorteil, dass die Kinder halt nicht einmal Covid haben oder 2 oder 3 Mal und dann so nach und nach immun werden, wie wir das von anderen Erkältungskrankheiten kennen, sondern dass man es ein für alle Mal erledigt hätte, das Thema. Und es weiß ja keiner, wie dann wirklich die Langzeiteffekte sind. Also das ist so eine der offenen Fragen. Wir machen jetzt eigentlich ein Experiment, in dem wir alle Kinder in Deutschland und inzwischen auch in vielen, vielen anderen Ländern der Welt, eigentlich fast weltweit, erstmal immunisieren natürlich, also sogenannte natürliche Immunisierung. Das will ich jetzt nicht, meine ich nicht beschönigend als Virologe, ist jede Virusinfektion irgendwie ungut. Aber dann sind die Kinder immunisiert, so halbwegs, kriegen es immer wieder, immer weniger Symptome. Es weiß natürlich keiner, ob die dann in 30 Jahren, was weiß ich, weniger fruchtbar sind, weniger intelligent sind, mehr zu Wutausbrüchen neigen, keine Ahnung. Ja. Das sind natürlich Langzeitergebnisse, die man nicht hat und deshalb ist es ein Experiment. Also man geht davon aus, dass es wohl gut gehen wird. Aber ich muss sagen, in der Vergangenheit mit den ganzen anderen Erkältungskrankheiten oder auch mit den Grippepandemien, die es gab, da hat es ja auch keine Langzeiteffekte gegeben, die jetzt irgendwie aufgefallen wären. Drum würde ich sagen, wird schon gut gehen und wir immunisieren im Moment halt die nächsten Generationen natürlich durch. So dass die Frage ist, wie lange man noch die Impfstoffe braucht, die ja für ältere Menschen hauptsächlich sind, die bekanntlich vom Aussterben bedroht sind.
Soweit unser Mini-Corona-Kompass. Schauen wir auf das eigentliche Thema, auf das wir heute blicken wollen, nämlich Migration. Migräne. Das gilt ja als autonomes Krankheitsbild, Professor Kekulé. Wie unterscheidet man aber die Migräne ganz grundsätzlich vom Kopfschmerz? Wegen oder durch die Begleiterscheinung, die man auch noch hat? Oder wie ist da die Definition in der Medizin?
Bisschen schwammig. Also Neurologen unterscheiden das natürlich schon, aber ich sag mal, so ein Allgemeinmediziner, der jetzt nicht speziell Neurologie gemacht hat, kommt da schon ins Schwanken, und Privatpersonen allemal. Also Migräne ist eine Sonderform von Kopfschmerzen. In gewisser Weise dadurch auch eine Besonderheit in der Medizin, weil wir sonst eigentlich immer ganz genau unterscheiden, differenzieren zwischen Symptomen und Krankheiten. Und hier erklärt man eigentlich ein Symptom unter bestimmten Umständen dann zur Krankheit, nämlich wenn es unter bestimmten Bedingungen auftritt. Also die klassische Migräne, typische Migräne, sind rezidivierende Kopfschmerzattacken, also wiederkehrende Kopfschmerzattacken, die so zwischen, sag ich mal, 4-5 Stunden und 3 Tagen dauern im schlimmsten Fall. Sie fangen typischerweise einseitig an, darum heißt es ja so, Hemikrania, also Hemi heißt auf Griechisch halb und Kranion heißt Schädel, also der halbe Schädel tut einem sozusagen weh, das ist das ganz Typische. Es ist auch typisch, dass, wenn es dann losgegangen ist, es durch körperliche Aktivität verstärkt wird, das heißt, die Patienten suchen dann wirklich Ruhe, machen das Fenster zu und dürfen nicht gestört werden, damit es nicht schlimmer wird. Und dann gibt es eben typischerweise auch so Begleiterscheinungen, körperliche Begleiterscheinungen, die man in der Medizin autonome Begleiterscheinungen nennt. Also Übelkeit bis hin zu Erbrechen, Lichtempfindlichkeit, so ein allgemeines Krankheitsgefühl. Manche kriegen auch, werden plötzlich rot im Gesicht, kriegen so eine richtig rote Birne am Anfang und ähnliche Sachen. Dann gibt es neurologische Erscheinungen, die vor allem, wenn die Migräneattacke beginnt, typisch sein können, nicht bei jedem, aber manche haben dann plötzlich so eine Empfindlichkeit am Kopf, dass sie sich nicht mehr bürsten können oder dass ihnen die Haare zu Berge stehen, wenn man sie auch nur irgendwo am Kopf anfasst, im Gesichtsbereich insbesondere. Und manche spüren auch so ein Pumpen im Kopf, so als würde der Blutfluss in den Hirnarterien zunehmen, was neurologisch tatsächlich zutrifft bei der Migräne. Also das sind so die ganz typischen Migräne-Symptome, die dann meistens auch durch typische Symptome ausgelöst werden, die Patienten dann nach einer Weile kennen. Der eine weiß, es ist immer bei einem bestimmten Wetterumschwung, Frauen häufig im Zusammenhang mit der monatlichen Regel. Manche haben bestimmte Lebensmittel, die sie nicht vertragen. Wenn die Erdnüsse essen, kriegen sie einen Migräneanfall und ähnliches. Was weiß ich, wenn irgendein Ex-Freund anruft, gibt es das auch als Auslöser, je nachdem. Und dann das Letzte, was leider nur bei einem Drittel der Patienten auftritt, oder leider für die Mediziner leider nur bei einem Drittel, ist die sogenannte Aura. Also so eine Vorstimmung, dass die vorher, ich sag mal so bis zu einer Stunde, bevor es losgeht, so neurologische Ausfallerscheinungen haben, irgendein Flimmern vor den Augen und Ähnlichem, wo sie dann wissen, oh Backe, jetzt geht's wieder los. Wenn diese Aura da ist, ist die Diagnose Migräne ganz klar. Das ist dann eine klassische Migräne. Und Migräne ohne Aura, was eben 2/3 der Fälle ist, da ist die Diagnose ein bisschen schwieriger. Aber was ich gerade gesagt habe, sind so die typischen Kriterien.
Nun muss man ja unterscheiden zwischen den Triggern, die das quasi auslösen, und den Ursachen von Migräne. Was macht das Hirn da genau? Das ist ja, also das Gehirn ist ja an sich überhaupt nicht schmerzempfindlich. Aber wenn Sie das so beschreiben, mit Kopfschmerz, Übelkeit bis zum Erbrechen, Licht- und Lärmempfindlichkeit, das ist jetzt auch eine der Krankheiten, die man nicht haben möchte.
Nee, also ich kenne das auch aus meinem engsten privaten Freundeskreis. Das ist wirklich was sie nicht haben wollen. Und zum Glück muss ich aber auch dazu sagen, ganz viele Menschen, die sagen, oh, ich habe wieder Migräne, oder die bei Umfragen des Robert-Koch-Instituts vielleicht ankreuzen, ich hatte im letzten Jahr Migräne, die hatten gar keine Migräne, sondern das sind dann irgendwelche Spannungskopfschmerzen, wie man das nennt, die dann stressbedingt sind oder andere Auslöser haben. Gibt auch noch andere richtige neurologische Erkrankungen, die der Neurologe dann von der echten Migräne unterscheiden muss. Also diese typische Migräne, kann man sagen, ist zum Glück nicht so häufig, wie man so denkt. Wer die wirklich hat, der hat sozusagen die A-Karte gezogen. Anders kann man das an der Stelle nicht sagen. Was dahinter steckt, ist, ja, Sie haben es schon gesagt, das Gehirn ist ja eigentlich in einer ganz, ganz blöden Situation. Ausgerechnet unser wichtigstes Zentralorgan, was unser Bewusstsein macht, was auch unser Bewusstsein von Schmerzen macht, hat selbst keine Schmerzrezeptoren. Also wenn man früher operiert hat, heute bei manchen Operationen auch noch, macht man gar keine Vollnarkose, sondern man kann da mit irgendwelchen Sonden im Gehirn rum manipulieren und der Patient sagt dann, oh, wie lustig, mein linker Arm zuckt hier. Aber dass da einer in seinem Gehirn irgendwie rumpopelt, das stört ihn überhaupt nicht, wenn man außen natürlich dann die Kopfhaut mit örtlicher Betäubung unempfindlich macht. Mhm. Das Gehirn selber hat eben absolut kein Schmerzempfinden. Und es gibt aber trotzdem viele Situationen, wo es signalisieren muss, hallo, da ist was los mit mir, ich habe ein Problem. Ja, Houston, da ist ein Problem. Wie macht es das Gehirn? Über die Hirnhäute. Also die Hirnhaut, die sogenannte harte Hirnhaut, die außenrum ist, an der Schädelkalotte dran, die hat Schmerzrezeptoren, die hat Schmerz, ist schmerzempfindlich und zwar ganz besonders empfindlich. Und wenn man zum Beispiel eine Hirnhautentzündung hat, wenn das Gehirn aufgrund irgendeines Traumas, weil jemand gestürzt ist, anfängt zu schwillen oder wenn irgendwelche anderen Erkrankungen sind bis hin zum Tumor, dann merkt man das an Kopfschmerzen, weil eben diese Hirnhaut, also nicht das Gehirn selber, sondern die Hirnhaut außenrum, den Reiz dann weiterleitet. Und bei der Migräne ist, das weiß man schon lange, der Plagegeist eine Nervenzellanhäufung, die an der Basis des Schädels liegt. Und zwar kann man sich das so vorstellen, zwischen dem Augenwinkel, dem äußeren Augenwinkel und dem Gehörgang. Also zwischen dem Augenwinkel und dem Ohr auf halber Strecke ungefähr an der Stelle im Schädel drinnen, links und rechts gibt es das, ist jeweils das sogenannte Trigeminus Ganglion. Also das Ganglion, der Nervenhaufen, die Nervenanschwellung heißt es dann eigentlich, die zu dem sogenannten Trigeminusnerv gehört. Und dieses Ganglion, das heißt Ganglion Gasseri bei den Neurologen, weil ein Wiener Arzt, der Pathologe, der Gasser hieß, der, nachdem ist das mal benannt worden, obwohl er es gar nicht entdeckt hat. Und dieses Ganglion Gasseri, das ist sozusagen der Übeltäter bei der Migräne, komischerweise. Weil, was da passiert ist, Schmerzreize, die von der Hirnhaut kommen, die werden zu diesem Ganglion Gasseri weitergeleitet. Von dort dann normalerweise weitergeleitet ins Gehirn rein, wo eine zweite Schaltstelle ist, die das dann für uns als Schmerz vermittelt. Und dieser Schmerz, der kann sich aber verselbstständigen. Im Ganglion Gasseri werden dann unter anderem so Peptide, so Neuropeptide, sagen wir, freigesetzt, also so über Signalstoffe letztlich freigesetzt, die dazu führen, dass dieses Ganglion sich selbst schmerzverstärken kann. Also das setzt was frei als Reaktion auf den Schmerz. Der berühmteste, das berühmteste oder zurzeit meist diskutierte Peptid heißt CGRP. Ich erkläre jetzt nicht, was das für eine Abkürzung ist, aber CGRP ist so ein Beispiel für so ein Peptid, was da freigesetzt wird. Mhm. Und das, was da freigesetzt wird, das macht selber eine Entzündungsreaktion, erhöht den Blutfluss ganz massiv und dadurch wird dann in der Hirnhaut quasi die Entzündung verstärkt oder eine Entzündungsreaktion ausgelöst, der Blutfluss erhöht, was auch die Migränepatienten ja spüren. Das wird wieder zurückgemeldet und dadurch gibt es so einen Teufelskreis, muss man sagen. Das schaukelt sich dann innerhalb von einer Stunde ungefähr hoch, bis es dann so stabil ist als Katastrophenzustand, dass man es eben nicht mehr abschalten kann und dann haben die Patienten eben dann zwei Tage damit zu tun.
Das heißt, wenn man zum Migräne recherchiert, sieht man recht häufig als Bilddarstellung so einen Blitz. Ist es ein ganz gutes Bild dafür, weil da wirklich elektronische Prozesse passieren?
Nee, also der Blitz ist eigentlich, ich muss jetzt zugeben, habe ich jetzt nicht so genau geschaut, das ist ein schlechtes Bild, weil das wäre eher beim epileptischen Anfall. Es gibt natürlich Migränepatienten, da erinnert es an die Epilepsie. Ist übrigens auch historisch so, es gibt ja viele berühmte Migränepatienten, wo Künstler, wo man wusste, die hatten Migräne. Also Richard Wagner ist ein berühmtes Beispiel, Gustav Mahler. Das hängt aber nicht mit deren lauter Musik zusammen. Chopin hatte auch Migräne. Migräne, das ging es etwas stiller zu. Oder auch Dali zum Beispiel, Van Gogh hatten Migräne, da passt es irgendwie auch wieder zu den expressionistischen Bildern.
Also Ohr abschneiden hilft auch nicht.
Ohr abschneiden hilft, ja, wahrscheinlich hat er dann eine Migräneattacke gehabt, das weiß keiner genau. Na, der hat ja auch andere psychische Probleme gehabt. Aber es ist so, da hat man dann eben gesagt, ja, das hat irgendwie vielleicht auch was mit Kreativität zu tun, dass irgendwie dieses Anfallsleiden auch kreative Menschen kriegen, genauso wie man es bei der Epilepsie ja immer wieder so ein bisschen in den Raum gestellt hat. Das ist leider nicht so, also kann ich niemandem empfehlen, da gibt es keine wirkliche Korrelation. Aber es ist eben so, dass es im Gehirn etwas passiert, was bei manchen Menschen so ähnlich wie die Epilepsie ist. Und das Interessante ist ja eigentlich, ich habe gerade so ein bisschen die Endstrecke erzählt, dieses fürchterliche Ganglion Gasseri, das ist das, was letztlich den Unsinn da macht, was nicht mehr abzuschalten ist. Übrigens, wenn dieser Unsinn eine Weile läuft, ist die zweite Stufe im Gehirn, das ist dann so ein Nervenbündel, Nervenknoten im Gehirn, die ist dann auch überaktiviert und kann sich auch nicht mehr ausschalten. Also es passiert quasi zweistufig, so eine Stunde lang ist die erste Stufe im Betrieb. Und wenn eine Stunde lang das Gehirn gepiesackt wurde, dann hat man eine solche Sensitivierung, wie das heißt, auch auf der zweiten Stufe. Das ist für die Medikation sehr wichtig, weil wenn die zweite Stufe dann aktiviert ist, helfen die Medikamente nicht mehr so recht, weil die Medikamente nur auf die erste Stufe wirken. Ja, und deshalb hat das eigentlich mit diesem Blitz, der da im Gehirn ist, gar nicht mehr so mal so viel zu tun. Und die Frage, die sich natürlich alle stellen ist, und das habe ich jetzt vorhin gar nicht erklären können, weil es niemand genau weiß, wie kommt es eigentlich zur Auslösung des Ganzen? Also das können doch nicht die Erdnüsse sein, das kann doch nicht der Anruf des Ex-Freundes tatsächlich sein. Ja, wie wird das überhaupt ausgelöst? Und da ist das Einzige, was man so ein bisschen weiß, aber das ist sicher nur beim Teil der Patienten die Erklärung, dass es vorher bei denen, die so eine Aura haben vorher, also diese neurologischen Vorerscheinungen, dass bei denen messbar ist eine Welle Inaktivität im Gehirn. Das heißt, man kann sagen, so eine Art sich lawinenartig ausbreitender Blackout im Gehirn ist die Vorstufe zu dem, was dann die Aura ist oder passiert während der Aura, was wiederum ein Auslöser der Migräne sein kann. So dass man bei den Patienten, die Aura haben, annimmt, dass da tatsächlich so ähnlich wie bei der Epilepsie irgendwie, aber eben nicht der Blitz, sondern Licht aus, genau das Gegenteil sozusagen passiert. Aus irgendeinem Grund wird da alles abgeschaltet. Und keiner weiß genau warum. Ist das eine Notabschaltung? Womit hängt es zusammen, dass das Gehirn sich quasi an der Stelle resettet? Man muss vielleicht erinnern, was Schmerz überhaupt ist an der Stelle und dann versteht man auch, warum das überhaupt so ein komischer Mechanismus ist. Sonst könnte man sich ja beim lieben Gott beschweren, dass er uns sowas überhaupt da mit in die Wiege gelegt hat. Es ist ja so, dass Schmerz natürlich eine Warnung des Gehirns vor möglicherweise lebensgefährlichen Gefahren ist. Deshalb will eigentlich der Körper nicht, dass wir Schmerz ignorieren. Vielleicht haben Vorfahren von uns irgendwann mal den Schmerz ignoriert, die sind aber ausgestorben, weil sie es eben ignoriert haben. Und außer den Fakiren ist es so, dass der Rest der Welt es eben nicht schafft, den Schmerz zu ignorieren. Und damit man das nicht schafft, gibt es eben diesen Mechanismus, den ich gerade für das Ganglion Gasseri beschrieben habe. Es gibt so eine Selbstverstärkung der Wahrnehmung des Schmerzes. Also wenn Sie einen Kieselstein beim Wandern in den Bergen, war ja bis vor kurzem noch ganz schönes Wetter dafür, haben, dann könnte man ja sagen, ja, vergiss doch den blöden Kieselstein oder die berühmte Prinzessin auf der Erbse im Märchen, was soll das, ja. Aber wenn das an einer Stelle kontinuierlich immer drückt und so einen kleinen Schmerzreiz auslöst und man den ignoriert, weil man weiter wandern will oder ähnliches, oder es nicht zugeben will, dann passiert Folgendes, der Schmerz macht sich sozusagen dann immer lauter bemerkbar. Da kommt es eben zu dieser Verstärkung, die ich gerade genannt habe. Es werden diese Proteine ausgeschüttet, diese Peptide ausgeschüttet, die dazu führen, dass es eine Rückkopplung gibt und der Schmerz dann ausgeweitet wird. Plötzlich tut dann nicht mehr die eine Stelle weh, sondern der ganze Fuß weh. Und wenn man bei Migräne ist es so, das fängt auf der einen Hälfte des Kopfes an, weitet sich aber dann so aus, dass die zweite Hälfte irgendwann wehtut und irgendwann der ganze Körper wehtut und auch die Intensität nimmt zu. Und das nennt man Sensitivierung. Also diese Sensitivierung gegenüber dem Schmerz ist ein biologisches Programm, was wir eingebaut haben, weil der Schmerz sagt, ich will nicht, dass du mich ignorierst. Du sollst auf mich aufpassen. Und das geht eben bei der Migräne dadurch schief, dass im Kopf selber das ist. Und jetzt nicht wie am Fuß quasi, nur der Fuß wehtut und der Kopf sich drüber aufregen kann oder weiter wandert, je nachdem, sondern dass man wirklich die Situation hat, im Kopf ist dieses Schmerzerlebnis, im Kopf ist aber auch die Reaktion darauf, in diesem Ganglion Gasseri, und dadurch kommt es zur Erweiterung der Gefäße, es kommt zu einer verstärkten Durchblutung, die Arterien transportieren mehr Blut, dadurch steigt der Druck und der Schmerzreiz auf diese Nervenzellen in der harten Hirnhaut, der steigt wiederum an. Und das hat man nur im Kopf, diese bestimmte Rückkopplung. Und deshalb gibt es eben die Migräne als, sage ich mal, Unfall der Evolution, weil die Evolution uns leider für die Hirnhaut keine extra Schmerzrezeptoren geschenkt hat, sondern das sind sozusagen das gleiche Modell, was überall im Körper verwendet wird.
Nun haben Sie zwar zahlreiche Komponisten aufgezählt, Männer, die Migräne hatten, und trotzdem gilt ja Migräne eher so als Frauenkrankheit, wenn man so Studien betrachtet. Wir kommen ja gleich noch auf eine große Medikamentenstudie zurück, wo auch 86% der Probandinnen, der Probanden Frauen waren. Warum gilt es als Frauenkrankheit? Weil Männer das irgendwie wegignorieren oder nicht zugeben wollen? Oder gibt es da tatsächlich einen medizinischen Hintergrund?
Also man geht davon aus, dass erstens die Dunkelziffer bei Männern deutlich höher ist, weil, wie Sie sagen, weil die wollen das dann ignorieren. Und es ist ja auch so, es gibt natürlich so Übergänge. Ja, es gibt manche Patientinnen und Patienten, die eben in dem Sinn einfaches Schmerzmittel nehmen, so Ibuprofen gleich am Anfang des sogenannten Migräneanfalls. Da sagen sie, ach, ich weiß inzwischen, wann ich mein Ibuprofen nehmen muss und dann kriege ich keine Migräne. Dann lege ich mich ein bisschen hin, dann ist es weg. Das sind jetzt nicht die Leute, die der Neurologe als schwerwiegende Migränepatienten einstufen würde, auch wenn die Definition an der Stelle eben so ein bisschen schwammig ist. Das heißt also, es kommt schon drauf an, wie man selber zu der Erkrankung steht, wie viel man aushält. Ich habe ja vorhin den Fakir als Gegenbeispiel mal genannt. Auf der anderen Seite ist es so, wir wissen auch, dass ein wichtiger Auslöser hormonelle Schwankungen sind. Da sind Frauen einmal im Monat natürlich besonders betroffen. Es kommt, also werden, wenn die ihre Regel haben, zu massiven Hormonumstellungen, die eben bei vielen Frauen die Migräne auslösen können. Übrigens ein merkwürdiges Phänomen, dass es häufig vorkommt, dass Frauen, die ihre ganze Jugend über Migräne hatten, nach dem ersten Kind keine Migräne mehr haben. Das ist da manchmal weg. Also nicht als Therapieempfehlung.
Aber ich wollte gerade sagen, hiermit beenden wir diese Ausgabe. Bekommen Sie Kinder, Migräne, kein ja, Thema mehr.
Ist dann erledigt. Ja. Also nicht bei allen. Leider. Yeah. Ich kenne leider tatsächlich einen Fall, wo es nicht so war. Die hat das immer gehofft, aber nein, ist nicht so. Ist
aber sie wollte ohnehin Kinder.
Sie wollte sowieso okay, Kinder, gut. Aber hat natürlich immer gehofft, dass diese Plage, die in dem Fall die Mutter auch schon hatte, weggeht. Weil bei der Mutter war es so, dass die mit den Kindern keine Migräne mehr hatte. Aber bei ihr dann leider nicht. Naja, und das andere ist, es ist natürlich auch eine Entzündungskomponente dabei. Also wenn die Hirnhaut zur Dauer gereizt wird, dann kommt es auch zu entzündlichen Veränderungen. Diese Botenstoffe, die ich vorhin genannt habe, dieses CGRP ist nur ein Beispiel dafür. Man kennt zwei oder drei und man vermutet, dass da noch ganz viele andere sind. Diese Botenstoffe, die also diese chemische Reaktion auf den Schmerz machen, neben der reinen elektrischen, wenn ich mal so sagen darf, gibt es eben auch eine chemische Reaktion, die machen leider zugleich auch Entzündungen über Medikamente. Mediatoren zwischendurch, die eben so klassische Entzündungserreger sind, kommt es eben dann, wenn das länger besteht, reicht eine Stunde, kommt es eben auch zu entzündlichen Erscheinungen und dadurch gibt es eben auch diese Rückkopplung. Und da weiß man eben, dass Autoimmunerkrankungen zum Beispiel bei Frauen auch häufiger sind als bei Männern. Und das passt dann in dieses Bild rein. Also diese autoimmunologischen Erkrankungen, die chronische Entzündungen machen, wie Neurodermitis ist so ein bekanntes Beispiel. Und in dieser Ecke ist sozusagen auch der Grund zu suchen, dass Frauen das häufiger haben als Männer.
So, jetzt wollen wir aber eine Lösung, Linderung am besten mit Medikamenten. In diesen Tagen ist eine Studie erschienen, beziehungsweise eine Metastudie. Da wurden 130 Studien ausgewertet, in denen die Wirksamkeit von 17 Migräne-Medikamenten untersucht wurde. Ich mache mal einen kleinen Trommelwirbel. Gewonnen haben die Triptane. Die wirken am besten. Was ist das und warum wirken die so gut, Herr Kekulé?
Ja, also die... Ich habe fast schon die Lösung gesagt gerade eben. Es ist ja so, man hat diese erste Stufe, dieses Ganglion Gasseri, das ist der eigentliche Übeltäter. der sich da so aufregt und überhaupt nicht mehr beruhigen kann und dass er sich selbst die Schmerzen verstärkt, um es mal so ganz trivial zu sagen. Und wenn der lang genug aktiv war, dann aktiviert das die zweite Stufe, die im Gehirn ist. Das ist sind Nervenzellen im Gehirn, die dann als zweite Stufe aktiviert werden, die aber auch dann selbstständig irgendwann nicht mehr zur Ruhe kommen. Und was die Triptane machen, um es einfach zu sagen, ist die Verbindung zwischen der ersten und der zweiten Stufe hemmen oder unterbrechen. Also dieses Ganglion Gasseri kann dann nicht mehr die nächste Stufe aktivieren, die im Gehirn dann für die Schmerzweiterleitung verantwortlich ist. Die gibt es seit den 1990er Jahren. Man könnte jetzt noch erklären, wie das genau funktioniert. Das hat was mit Serotonin zu tun als Signalübertragungsstoff. Aber das Prinzip ist letztlich, dass diese Hysterie, wenn ich mal so sagen darf, des Ganglion Gasseri nicht weitergeleitet wird ans Gehirn, sodass es nicht zu dieser zweiten Stufe der Verselbstständigung der Migräne kommt. Da versteht man dann auch sofort, wann man die nehmen muss, nämlich bevor es richtig schlimm losgeht. Also am Anfang, innerhalb der ersten halben Stunde am besten, wenn die Schmerzen begonnen haben. Die Neurologen sagen, man soll es nicht schon während der Aura nehmen. Also wenn man zu dem ein Drittel der Patienten gehört, die so eine echte Aura vorher haben, so neurologische Erscheinungen, soll man da noch nichts nehmen, sondern wirklich warten, bis dann der Moment anfängt, wo die Schmerzen sind. Und da soll man dann ein Triptan nehmen. Da gibt es ja ganz verschiedene, die inzwischen auch rezeptfrei sind. Wenn man dann ein bisschen Glück hat und sich schont und sich uns Licht ausmacht und so weiter, hat man eine Chance, dass es nicht zum vollen Anfall kommt.
Das heißt, die zweite Stufe wird dadurch verhindert?
Genau, es wird die zweite Stufe verhindert. Und das ist eben auch ein Teil für die Migränepatienten, die ja wahnsinnig gut aufgeklärt sind, kann ich das Detail erklären. Das ist ein Punkt, der ein bisschen auch eine Schwäche dieser Triptane ist. Also es gibt erstens die Schwäche, dass ungefähr 30% der Patienten nicht drauf reagieren. Wahrscheinlich, weil da die Krankheit irgendwie im Detail andere Ursachen hat. Aber es gibt auch die Schwäche, dass es so eine Art Wiederkehr der Migräne gibt. Und zwar die Triptane hören irgendwann auf zu wirken. Und wenn jetzt die erste Stufe, dieses Ganglion Gasseri, was da zwischen dem Ohr und dem Auge irgendwo innen im Schädel liegt, wenn das immer noch verrückt spielt, weil da die Entzündungsreaktion noch im Gange ist, weil der Druck vielleicht noch hoch ist, weil man sich vielleicht auch als Patient, weil man die Tabletten ja genommen hat und die Schmerzen weg waren, dann nicht geschont hat, sondern was weiß ich, Sport gemacht hat, irgendeinen Stress hinter sich gebracht hat, dann ist die erste Stufe noch aktiv, wenn diese Lähmung der Verbindungsleitung quasi aufhört. Und dann kann es eine verzögerte Migräne geben. Die ist meistens nicht so schlimm wie das, was man mit dem Medikament verhindert hat. Aber es ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, wenn Sie dann nach einem Tag denken, okay, jetzt ist es vorbei. Und dann kriegen Sie einen Tag, nachdem die Migräneattacke angefangen hat, plötzlich dann so eine Art Nachwehe und dann doch noch einen Migräneanfall. Können Sie nochmal Triptane nehmen, aber da wirkt es dann nicht mehr so gut und gibt verschiedene Gründe, warum die Patienten dann unter diesen Umständen, sage ich mal, unzufrieden mit der Therapie sind.
Neben den Triptanen wurden auch Gepante untersucht. Wie unterscheiden die sich denn zu den Triptanen?
Oh weh. Also Triptane, Ditane und Gepante, so heißen sozusagen die drei großen Gruppen. Also es ist klar, man hat die Triptane seit den 1990er Jahren, ich glaube 1992 ist das erste auf den Markt gekommen, Imigran hieß es damals, das kannten eigentlich alle Migränepatienten und inzwischen gibt es ganz viele andere Markennamen. Uns ist inzwischen klar, dass die mehrere Schwächen haben. Ich habe schon gesagt, bei einem Drittel der Patienten wirken sie nicht so recht, dann gibt es dieses Phänomen, das ist der Wiederkehr am Schluss. Dann ist es so, dass man mit den Triptanen keine Prophylaxe machen kann. Also es gibt Patienten, da ist das Ganze so schlimm, die haben so oft Anfälle, dass sie kontinuierlich ein Medikament brauchen, um eine Anfallsvermeidung zu machen, eine Anfallsprophylaxe, so ähnlich wie beim Epileptiker. Übrigens werden dann zum Teil auch so ähnliche Medikamente verschrieben wie bei Epileptikern. Das ist interessant, dass sie da überhaupt wirken. Und deshalb gibt es da Schwachstellen bei den Triptanen. Ein anderer ist, der vor allem in der Vergangenheit sehr intensiv immer diskutiert wurde, dass es Nebenwirkungen gibt, insbesondere, dass der Blutdruck bei den Triptanen manchmal hochgeht. Und kann man sich vorstellen, was sie haben, ist ja eine Gefäßerweiterung erstmal durch diese Schmerzreaktion, insbesondere auch durch dieses CGRP. Das macht eine ganz starke Erweiterung der Blutgefäße. hängt eben mit dieser Stressreaktion zusammen, macht eben auch eine Erhöhung der Herzfrequenz und solche Sachen. Und das wird dann alles quasi zurückgedreht, wenn Sie Triptane nehmen. Da kriegen Sie dann eine Engstellung der Gefäße, dadurch wird der Blutdruck erhöht. Und da gab es eben am Anfang vor allem, als die neu waren, Berichte, dass Leute, die eine Angina pectoris hatten, zum Beispiel so eine Herzenge hatten, dass es dann zur Verstärkung gekommen ist. Es gab einzelne Berichte von Menschen, die sogar Herzinfarkte haben unter der Triptantherapie und noch ein paar andere Nebenwirkungen, die unerwünscht sind. Und deshalb sucht man so ein bisschen nach Alternativen, die weniger Nebenwirkungen haben, die ein bisschen selektiver wirken. Und die erste Stufe ist ein Medikament, das heißt Lasmiditan, also ein sogenanntes Ditan, hat der Hersteller gesagt, hat das einfach mal so genannt. Lasmiditan, das ist ein neuer Wirkstoff, der, so wie die Daten aussehen, weniger Nebenwirkungen hat, um es kurz zu machen, weil er ein bisschen anders funktioniert. Aber auch deutlich weniger stark wirkt. Also von den Triptanen ist es so, dass die ganzen Migräniker wissen da schon, dass man das Eletriptan als Tablette nehmen kann. Das wirkt am stärksten, dass man Sumatriptan, das ist dieser Klassiker, den es eben schon ewig gibt, als Injektion in die Haut geben kann, wenn man also ganz schnell einen Effekt haben will. Und ein paar andere Spezialitäten, die Patienten eigentlich kennen oder mit ihrem Arzt zusammen ausprobiert haben. Und deshalb muss man wissen, dass die neue Gruppe, die angeblich weniger Nebenwirkungen hat, oder sieht so aus, als hätte sie weniger Nebenwirkungen, dass die leider auch schwächer wirkt. So dass man immer überlegen muss, welchen Patient hat man, wenn man jetzt jemand hat, der wirklich eine Angina pectoris hat und Sorge hat, dass es durch die Triptantherapie schlimmer werden könnte, dann wird man vielleicht auf dieses neue sogenannte Ditan umsteigen. Und die Gepante, die dritte Gruppe, nach der Sie gefragt haben, da ist das Besondere, dass man die auch prophylaktisch nehmen kann. Die wirken im akuten Anfall auch schwächer als die Triptane. Also da gibt es leider jetzt keine Alternative aktuell. Aber bei den Patienten, die eine Prophylaxe brauchen, wo man regelmäßig was einnehmen muss, ist die Hoffnung, dass man zum Beispiel mit den Gepanten, es gibt noch ein paar andere Sachen im Köcher, aber bei den Gepanten hofft man, dass man da eine echte Prophylaxe macht. Das heißt, die Patienten sollen das regelmäßig nehmen und die Anfallshäufigkeit soll da herabgesetzt werden. Zwei Substanzen sind in Deutschland zugelassen, Rimegepant und Atogepant. Bei dem Atogepant weiß ich gar nicht, ob es schon eine Apotheke gibt. Da gab es Diskussionen, ob das überhaupt noch verfügbar wird dieses Jahr. Das müsste man jetzt mal nachfragen. Aber es ist so, da geht es eben hauptsächlich um die Prophylaxe von Anfällen. Zum Preis dafür, dass es im akuten Anfall deutlich weniger stark wirkt.
Dieser ganze Abschnitt Behandlung klingt für mich super kompliziert, also da braucht wahrscheinlich jeder Patient, jede Patientin ganz viel Körperbewusstsein, ganz viel Achtsamkeit und vor allem ganz viel Erfahrung. Das geht ja wahrscheinlich dann schon los bei den Triggern, die Migräne auslösen. Abseits dessen, diese Trigger vielleicht zu vermeiden, nun kann man nicht alle vermeiden, aber wenn man vielleicht auf bestimmte Lebensmittel reagiert oder auf Schlafmangel, gibt es abseits dessen auch noch Wege zur Prävention von Migräne?
Ja, ich glaube, wenn jemand den Verdacht hat, dass er Migräne hat, dann ist meine Empfehlung als ersten Schritt, Sie haben gesagt, es ist kompliziert für die Patienten, eigentlich sollte es kompliziert für den Neurologen sein. Und für die war das, was wir jetzt besprochen haben, absolut Pipifax. Also es ist noch viel komplizierter, es gibt noch viel, okay, viel mehr Ebenen, in die man runtersteigen könnte. Aber wir machen ja hier auch keine Vorlesung. Aber das eine will ich sagen, ich empfehle keinem Laien, sich da verrückt zu machen durch Internetrecherchen und Ähnliches, sondern gehen Sie zu einem Neurologen, gehen Sie in eine spezialisierte Schmerzambulanz, wenn Sie das Gefühl haben, es könnte eine echte Migräne sein. Und der wichtigste Hinweis ist, dass es einfach regelmäßig ist und dass man das Gefühl hat, dass die Auslöser sich irgendwie ähneln und dass der Ablauf der Erkrankung irgendwie sehr stereotyp und immer gleich ist. Dann riecht es irgendwie nach Migräne. Es gibt ganz viele Fälle, wo dann rauskommt, da war nur im Gebiss irgendwie eine Fehlstellung und die hat zu regelmäßigen Spannungskopfschmerzen geführt. Oder es ist eine andere neurologische Erkrankung, die gar keine Migräne im engeren Sinne ist. Das heißt, ich empfehle, das mit dem Arzt zusammen zu machen. Wenn man mit dem Arzt zusammen, und da kommt es dann doch auf die Achtsamkeit auch dem eigenen Körper gegenüber an, da muss man halt Geduld haben so ein bisschen. Man probiert was aus, man muss gucken, wirkt es, kann ich durch mein Verhalten vielleicht das irgendwie steuern, dass es zumindest an Tagen dann die Anfälle gibt, wo es nicht so schlimm ist für mich oder dass sie kürzer sind oder zu welchem Zeitpunkt muss ich es einnehmen. Reicht es, wenn ich ganz klassische Schmerzmittel nehme, Ibuprofen und ähnliches, oder brauche ich die Triptane? Und wenn es ganz schlimm ist, wird der Neurologe sowieso dann sagen, dass man vielleicht andere Medikamente verschreibt, die da auch noch hinten dran stehen. Wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man nicht zum Tabletten-Junkie wird, Tabletten- oder Spritzen-Junkie, was leider häufig ist bei Migränepatienten, die sind häufig dann auch am Schluss schon fast pathologisch medikamentenabhängig, was dann auch wieder Nebenwirkungen haben kann. Viele nehmen so viel Schmerzmittel, dass sie davon wieder Kopfschmerzattacken bekommen. Das gibt's auch. Wenn man zu denen gehört, die also das Glück haben, dass sie jetzt nicht dauernd ständig nur mit den Medikamenten das behandeln können, dann muss man halt gucken, ob es andere Dinge gibt. Eben bestimmte Lebensmittel, die so was wie eine leichte Allergie machen und vielleicht bei der Auslösung eine Rolle spielen können. Luftveränderungen, regelmäßige körperliche Bewegung, alles, was auch bei allergischen Erkrankungen was bringen kann. Kontrolle des Blutdrucks und solche Sachen. Da gibt es viele Komponenten bis hin zu Dingen, die Frauen dann mit ihrem Gynäkologen besprechen können. Bei manchen ist es so, wenn sie die Antibabypille nehmen, dass es dann besser wird und ähnliches. Da muss man sich so ein bisschen ranarbeiten. Manchmal, es gibt auch tatsächlich ernsthafte Berichte, die sagen, seit ich Magnesium nehme regelmäßig, habe ich keine Migräne mehr. Da sage ich jetzt im Sinne der heutigen Definition, dann war es keine echte Migräne. Aber auch gut, wenn sie es durch Migräne, durch Magnesium wegkriegen oder durch Vitamin B2 oder was auch immer die Leute da so nehmen, dann ist es auch in Ordnung. Es gibt übrigens sogar eine Therapie, damit man sieht, wie breit dieses Spektrum ist. Es gibt tatsächlich therapeutisch manchmal empfohlen, Botox zu spritzen. Das ist ja eigentlich eher so ein Schönheitsthema, dass die Falten im Gesicht
gehen. Keine Ahnung, Herr Kikulé.
Kennen Sie natürlich gar nicht. Ja. Also sonst würde ich sagen, lächeln Sie mal, wenn sich auf der Stirn nichts runzelt.
Funktioniert
das
alles.
Also es ist so, da haben es natürlich Radiomoderatoren, haben natürlich einen gewissen Vorteil den Fernsehleuten gegenüber. Aber es ist so, es gibt Leute, die sagen, da ist meine Migräne von weggegangen. Also nicht nur, weil sie wollten, dass die Behandlung von der Kasse bezahlt wird, sondern weil es dann vielleicht auch wirklich so war, dann war es aber eben auch keine klassische Migräne, ja, sondern dann hat man irgendeinen Spannungskopfschmerz gehabt, der ausgelöst wurde durch irgendwelche Muskulatur im Gesicht und typischerweise ist das alleine noch keine Migräne. Aber man kann die Auslöser identifizieren, man kann rauskriegen, in welchen Situationen passiert das bei mir, was hilft mir, zu welchem Zeitpunkt ist es gut, mich dann hinzulegen. Und ich finde, da muss vielleicht so ein Appell an die Umwelt von solchen Menschen, man muss wirklich dann auch Rücksicht nehmen. Ja, also wenn jemand sich einen Fuß gebrochen hat, dann verlangen wir von dem ja auch nicht, dass er wie ein Wiesel die Treppe raufläuft.
Ist aber eben eine sichtbare Krankheit, ne?
Ja, eben, genau. Das sieht man eben. Ja, das sieht man ja. Der Gips ist zumindest, ist zumindest relativ offensichtlich. Und das bei der Migräne muss man eben dann auch sagen, wenn es jemand so schlecht geht und er eine echte Migräneattacke hat, da bin ich absolut dafür, dass man die dann auch freistellt, dass in der Familie dann die anderen Familienangehörigen sich um die Kinder und so weiter kümmern, um den Einkauf oder was auch immer der Migränepatient oder die Migränepatientin sonst so um die Ohren hatte. Bis hin zu der Frage, ob es nicht hilft, mal in Urlaub zu fahren und ähnliches. Also das ist wirklich etwas, wo man eine Sensibilität der Umwelt braucht. Und wenn jetzt eine Migränepatientin sagt, einmal im Monat habe ich einfach im Zusammenhang mit meiner Regel immer Migräne, das gibt's leider, dann muss eben der Arbeitgeber sagen, okay, dann hast du eben 2 Tage im Monat frei deswegen. Und das ist dann halt einfach so. Wir alle sind ja nicht 100% leistungsfähig ständig und da muss man dann, glaube ich, bei solchen Patienten auch eine Toleranz haben.
Professor Kikulé sorgt schon für Schnappatmung bei den Arbeitgebern. Abschließend würde ich gerne noch mal Ihre Einschätzung wissen. Wie ist denn da die Forschungsintensität, was Migräne-Medikamente angeht, was vielleicht sogar eine Heilung angeht? Weil nun haben wir ja erfahren, dass sehr, sehr viele Menschen davon betroffen sind. Da ist natürlich auch Geld mitzumachen.
Ja, da ist Geld mitzumachen. Es gibt, wenn man so Berichte darüber liest, wird immer geschimpft, dass zu wenig da geforscht würde. Also mein Eindruck ist, dass da ziemlich viel dran geforscht wird. Aus zwei Gründen. Der eine ist, weil es neurologisch super interessant ist. Wir haben gerade nur wirklich die Oberfläche besprochen. Das ist neurologisch wirklich ein ganz spannendes Thema. Auch um das Gehirn zu verstehen, um Schmerz insgesamt zu verstehen und so weiter. Deshalb gibt es viele Neurowissenschaftler, die daran arbeiten. Das Zweite ist, Sie haben schon gesagt, die pharmazeutische Industrie, die haben natürlich Dollarzeichen in den Augen. Ja, das ist einfach ihr Auftrag heutzutage, meistens sind es ja Aktienunternehmen. Und wegen der vielen Patienten und wegen der langanhaltenden Behandlung, das sind ja nicht einmalige Geschichten, sondern chronische Erkrankungen, ist da echt viel Geld drinnen und drum wird da auch wirklich, wirklich viel geforscht. Und es gibt auch immer wieder neue Entwicklungen. So ist es ja nicht. Also diese Ditane zum Beispiel sind ganz neu. Es gibt jetzt weitere Entwicklungen, ganz aktuell, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Diese Peptide, die da den Unsinn machen, diese Rückkopplung machen. CGRP war eins von denen, wer Lust hat, das zu googeln. Es ist so, da gibt es inzwischen Antikörper dagegen. Also es gibt Antikörper sowohl gegen dieses Protein als auch gegen den Rezeptor, wo das andockt. Und die funktionieren auch ganz gut als Schmerzmittel, werden auch bei der Migräne erprobt und werden demnächst auch auf den Markt kommen. Ich glaube, es gibt sogar schon Zulassungen in Europa. Da bin ich jetzt nicht ganz informiert, aber die Markteinführung steht unmittelbar bevor. Das heißt, da wird viel gemacht. Die Forschung ist intensiv. Das Problem ist einfach, dass die Aufgabe so kompliziert ist, dass man jetzt nicht davon erwarten kann, dass es eine Pille geben wird oder ein Medikament gibt, was allen hilft. Aus meiner Sicht ist es so, dass die echte Migräne im engsten Sinn schon allein mehrere Erkrankungen sind, offensichtlich. Auf jeden Fall diese typische Migräne, die mit so einer Aura anfängt, eher so Richtung Anfallsleiden, Epilepsie geht und echt neurologisch ausgelöst wird. Andere werden wahrscheinlich eher immunologisch oder vielleicht sogar durch Blutdruckschwankungen, Hormonschwankungen, Blutzuckerschwankungen und Ähnliches ausgelöst, sodass man wirklich gucken muss, wo sind die Auslöser, kann man das genauer untersuchen. Und ein großer Teil dieser sogenannten Migräne-Patienten haben im Grunde genommen eine Zivilisationskrankheit. Ja, das hat eben mit dem Stoffwechsel zu tun, mit dem Stress zu tun, mit dem Bewegungsmangel zu tun. Und wenn man dieses riesige Gebiet so ein bisschen aufdröselt und sagt, okay, einen Teil der Patienten kann man helfen, indem sie Verhaltensänderungen machen und nur einen kleinen Teil muss man dann Medikamente verschreiben, dann ist ja schon viel gewonnen.
Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe Kekules Gesundheitskompass. Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie gerne mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an gesundheitskompass@mdraktuell.de. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Ausgabe mit Jan Kröger an meiner Stelle und wir, Professor Kekule, hören uns dann in 4 Wochen wieder. Bis dahin eine gute Zeit.
Gerne wünsche ich Ihnen auch, Frau Böttcher. Ciao.
Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gern weiter. An dieser Stelle noch eine Empfehlung, vor allem für Frauen, aber auch für Männer interessant.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Aktuell sind 9 Millionen Frauen in Deutschland in den Wechseljahren und doch ist das Thema Menopause relativ unsexy und schambehaftet. Wohl deshalb wurde bislang darüber am liebsten geschwiegen. Das hat sich geändert im neuen Podcast von MDR Aktuell, Hormongesteuert. Und in Ausgabe 10 geht es nochmal konkret um Stimmungsschwankungen und Migräneattacken. Und den Podcast Hormongesteuert finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
MDR Aktuell. Kekules Gesundheitskompass.